Herzlich willkommen zu dem Podcast über die European Cancer League mit meinem Podcastpartner Caroline Bauer. Die erste Frage: Könntest du dich kurz vorstellen und erzählen, wie du dazu gekommen bist, dich bei der European Cancer League zu engagieren?
Hallo, vielen Dank auch für die Einladung an der Stelle. Genau, ich bin Caro oder Caroline Bauer und ich habe Pharmazie in Heidelberg studiert, also ich bin jetzt Apothekerin. Und ich muss sagen, ich war schon immer sehr engagiert, auch während dem Studium. Ich war erst direkt in der Fachschaft aktiv, von der Fachschaft Pharmazie Heidelberg und bin darüber dann direkt in den nationalen Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland reingerutscht. Und da hat es aber irgendwie auch noch nicht aufgehört. Ich bin dann ja Beauftragte für Auslandsaufenthalte gewesen beim Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland. Also ich war im Vorstand und habe da den deutschen Verband in Europa repräsentiert, also bei der European Pharmaceutical Students Association. Und da war ich so 2 Jahre aktiv, habe immer wieder an Kongressen teilgenommen und ja, auch die European Pharmaceutical Students Association macht immer ganz viel Werbung auch für andere Verbände. Und so ist es tatsächlich passiert, dass ich über einen monatlichen Newsletter von dem Europäischen Verband eine Einladung bekommen habe, dass jetzt eine Bewerbungsphase wieder startet bei der European Cancer League. Sie suchen nämlich Youth Ambassador und das habe ich damals schon gesehen, das war damals 2021 und ich fand das mega cool. Ich habe das direkt gespeichert, ich habe den Leuten geschrieben, können Sie mich bitte auf den Verteiler aufnehmen, dass wenn ihr in Zukunft wieder ein paar Youth Ambassador sucht, dass ihr mich mit informiert, weil ich hatte zu der Zeit einfach gar keine Zeit dafür. Und 2 Jahre später, das ist jetzt quasi 1,5 Jahre später, kam dann die E-Mail, ja, sie suchen wieder und da habe ich mich dann direkt beworben und ja, seitdem bin ich, im August 2023 habe ich angefangen als Youth Ambassador von der Association of European Cancer Leagues zu engagieren.
Sehr cool. Was ist denn ein Youth Ambassador? Vielleicht für unsere Zuhörer kurz erklärt, was bedeutet es? Ist das eine gewisse Kategorie in dieser European Cancer League? Oder ist es da jeder?
Genau, das ist so. Eigentlich geht es, also das ist eine bestimmte Untergruppe von Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren für den Verein. Und zwar Youth Ambassador heißt übersetzt junge BotschafterInnen. Und das Problem ist eigentlich mit Krebs oder allen Sachen, die zu Krebs führen, zum Beispiel mit Rauchen, Alkohol trinken, schlechte Bewegung. Die fangen im jugendlichen Alter an. Also wenn man da schon eine Prädisposition hat für bestimmte Sachen oder wenn man Rauchen anfängt oder viel Alkohol trinken anfängt, dann hat man auch später das in seinen Gewohnheiten schon drin und zieht das sein ganzes Leben mit und das erhöht nachher halt das Krebsrisiko. Und die Idee von der European Cancer League war im Endeffekt, wie kommen wir eigentlich näher an die Jugendlichen ran, die ja genau dann diese Aktivitäten wie Rauchen und Alkohol trinken und so weiter anfangen. Und deswegen haben sie das Programm ins Leben gerufen, eben die Youth Ambassador. Und da ist die Idee, dass es aus jedem europäischen Land so 1 bis 2 Leute gibt, die einfach einen besseren Draht noch haben zu Jugendlichen. Also als Youth Ambassador muss man zwischen 18 und 35 Jahre alt sein, dass wenn man jetzt irgendwie Aufklärungsarbeit betreibt, einfach so einen geringeren Altersunterschied hat. Und deswegen ist dieses Konzept Youth Ambassador eigentlich entstanden.
Was bedeutet dir denn persönlich dieses Ehrenamt und die Arbeit davon?
Also ich bin Apothekerin und es war schon immer mir einfach ganz wichtig, dass es allen Menschen auf der Welt gut geht. Ja, es ist so, also gemäß Berechnungen von der WHO könnten bis zu 40% der Krebserkrankungen verhindert werden, durch einen gesünderen Lebensstil zum Beispiel. Und dazu möchte ich halt sehr gerne einfach beitragen. Also es rauchen viel zu viele Menschen, es trinken viel zu viele Menschen exzessiv Alkohol, es bewegen sich zu wenig Menschen. Und die ganzen Sachen möchte ich gern mit beeinflussen und einfach positiv beeinflussen, dass wir einfach die Zahl der Krebserkrankungen einfach reduzieren können. Ich habe das Gefühl, dass mir das als Youth Ambassador auf so einem breiteren Level möglich ist. In der Apotheke kann ich zum Beispiel immer nur einer Person helfen, die ich gerade irgendwie betreue oder der ich irgendwie ein Medikament abgebe. Und das Schöne ist eigentlich gerade als Youth Ambassador, man arbeitet so mehr so ja, europäisch, mit vernetzt und kann Ideen sammeln. Ich habe so das Gefühl, man kann mehr Impact einfach schaffen. Und ja, inzwischen arbeite ich auch noch bei einem Pharmaunternehmen und da habe ich mehr so einen Bürojob. Und deswegen ist es eigentlich für mich so die perfekte Ergänzung zu dem, dass ich auch noch wirklich am Menschen dran bin und einfach so eine Veränderung einfach machen kann in der Welt.
Ab wann ist Alkoholkonsum denn gefährlich?
Ja, also das ist so eine Frage, da will, glaube ich, keiner die ehrliche Antwort drauf hören. Ich gebe es euch jetzt mal trotzdem. Und zwar, es gibt keinen risikofreien Konsum von Alkohol. Da wird immer wieder diskutiert, doch, ein Glas Rotwein, es schadet doch nicht und ist doch eher gut fürs Herz. Ja, das stimmt einfach nicht. Das wurde widerlegt. Das ist ganz klar so, dass jeder Tropfen Alkohol schon schlecht für die Gesundheit ist. Und ja, so eine Alkoholabhängigkeit, da also risikobehafteter Alkoholkonsum ist es eigentlich bei Frauen ab so einem Glas Sekt pro Tag und bei Männern ja schon ab dem halben Liter Bier pro Tag. Aber trotzdem gilt, auch da ist schon das Risiko für Krebs erhöht. Also das heißt nicht, dass man das trinken darf, ohne irgendwelche Risiken einzugehen.
Okay, das heißt, es gibt keinen risikofreien Alkoholkonsum. Wenn man das im Hinterkopf hat, darf man denn bestimmt trotzdem auch was trinken? Oder redest du davon komplett ab?
Also ich würde sagen, es gibt den European Code Against Cancer. Der ist von, einfach European Cancer League und der ist von der EU quasi abgesegnet. Das ist eigentlich so ein 12-Punkte-Plan, wo es genau drin steht, welche Punkte eigentlich dazu beitragen, dass man eben sein Krebsrisiko reduziert. Und da steht jetzt nicht drin, Alkohol komplett verzichten, sondern da steht drin, Alkoholkonsum vermeiden. Und ich denke, das ist halt auch, also am liebsten wäre es natürlich allen, wenn keiner mehr Alkohol trinkt, weil man natürlich das Risiko immer erhöht für die Gesundheit, für irgendwie Krebserkrankungen zum Beispiel. Aber man muss ja auch realistisch sein. Es ist ein sehr gesellschaftliches Thema. Es wird einfach oft angestoßen. Ich glaube, wir haben kulturelles Gut, Wein, Bier zum Beispiel. Und insofern steht drin, dass man Alkoholkonsum vermeiden soll. Ja, ich denke, da muss dann jeder seine eigene Risikoabschätzung machen.
Wenn man jetzt in den Studentenjahren gerade, was unsere Zuhörer am meisten interessieren sollte, mehr Alkohol getrunken hat, kann sich davon der Körper wiederholen oder ist pro Glas der Schaden immer klar im Körper sichtlich und kann auch nicht mehr verarbeitet werden?
Also die Leber, die kann sich auf jeden Fall erholen. Die ist quasi fähig, sich komplett zu regenerieren. Es ist dann halt auch die Frage, was für andere Schäden einfach auch schon passiert sind in Zellen. Ja, Alkohol ist schon ein Gift für den Körper und kann in bestimmten Zellen schon Mutationen auslösen, die man so auch dann teilweise nicht mehr rückgängig machen kann.
Was bedeutet denn Mutationen? Was ist davon die Folge für den Körper?
Eine Mutation ist eine Veränderung von einem Gen, also von der DNA. Das kann, also wenn es mehrere Mutationen, also mehrere Veränderungen in Genen gibt, kann das dann nachher irgendwann zu Krebs führen, wenn man dann auch noch zusätzlich Pech hat. Also das ist ganz viel Zellbiologie, die dahinter steckt. Aber im Endeffekt würde schon jeder nicht getrunkene Schluck Alkohol helfen, das Risiko zu reduzieren. Das ist schon so.
Vielleicht nochmal den übergeordneten Rahmen aufzumachen. Was macht denn jetzt genau die European Cancer League und was ist denn die Mission von ihr?
Genau, also die European Cancer League, das kriegt man jetzt so als Bürger, Bürgerin gar nicht mit, dass es die überhaupt gibt. Das ist eigentlich ein Zusammenschluss von den ganzen nationalen Krebsligen, die es in Europa gibt. Es ist ein Verband, der quasi das alles vereint und eine gemeinsame Stimme als Lobbyfunktion hat, zum Beispiel in der EU. Und da läuft eben ganz viel Lobbyarbeit, zum Beispiel hocken die in Brüssel, die haben da auch ein Büro und dann wird da einfach bestimmte Themen werden da immer wieder quasi eingebracht in die EU-Kommission. Und was wir aber mitbekommen, und das ist das Interessante, ist eigentlich da die Arbeit von den nationalen Krebsligen. Zum Beispiel jetzt in Deutschland die Deutsche Krebsgesellschaft oder ich wohne jetzt in der Schweiz und bin auch Youth Ambassador für die Schweiz, gibt es die Krebsliga. Und die machen immer wieder so Kampagnen. Also zum Beispiel die Deutsche Krebsgesellschaft, die hat in der Krebswoche dieses Jahr, die war im September, einen Fokus auf Bewegung gelegt. Und dann gibt es verschiedene Angebote, Vorträge, Poster, Plakate, einfach um auf das Thema nochmal aufmerksam zu machen. Und jetzt kann ich auch ein Beispiel geben von der Krebsliga. Also ich wohne in Bern, da hat die Krebsliga auch ein Event organisiert an der Aare, das ist da der Fluss und da kommen immer ganz viele Leute zusammen im Sommer und ja, da ist natürlich das Thema Sonnenschutz ganz präsent und da haben sie ein Event organisiert, dass dann zum Beispiel DermatologInnen, also HautärztInnen vor Ort sind, nochmal quasi Leberflecken kontrollieren oder dass man dann auch nochmal lernt, was ist eigentlich der UV-Index, also ein Maß, das angibt, wie stark die Sonneneinstrahlung gerade ist. Einfach um da nochmal Aufmerksamkeit drauf zu legen und nochmal den BürgerInnen wichtig zu machen oder also deutlich zu machen, warum man jetzt eigentlich Sonnenschutz braucht.
Beim Sonnenschutz würde ich noch nachfragen, der UV-Index, den hast du gerade angesprochen, was sagt er denn aus und wie kann der denn jetzt vom individuellen Hörer irgendwo gelesen werden und was kann er daraus schließen für seinen eigenen Hautschutz?
Der UV-Index, wie schon gesagt, ist ein Maß dafür, wie stark die Sonneneinstrahlung gerade ist. Da gibt es eine Skala, die geht bei 0 los, die geht ein bisschen über 10, ich glaube bis 13. Und die wird dann eingeteilt in verschiedene Stufen, so gering, mittel, hoch. Und ab dem Indexwert 3 soll man sich schützen vor der Sonne mit Sonnenhut, Sonnenbrille, Sonnencreme und genau den Schatten aufsuchen, vor allem in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr, weil da ist einfach die Sonne am stärksten. Und das ist quasi ein Maß dafür, wie stark ist die Sonne gerade. Also bei 012 braucht man noch keine Maßnahmen ergreifen, aber ab 3 dann schon. Und wir sind im Sommer immer über 3. Also das ist einfach, das sagt einfach direkt aus, man muss sich schützen. Und man kann das zum Beispiel auf dem iPhone, auf der App, kann man die Wetter-App öffnen und da kann man immer den UV-Index gerade anzeigen lassen. Und da stellt man zum Beispiel fest, dass oft um 17 Uhr, so gerade so Frühling, Herbst, ist der UV-Index nur noch 2. Und das ist manchmal voll verwirrend, weil man denkt, ach ja, um 17 Uhr, da ist schon mal richtig heiß da noch. Das täuscht sehr. Das Problem ist eigentlich, dass die Erde wird über den ganzen Tag aufgeheizt. Vor allem von 11 bis 15 Uhr steht die Sonne ja sehr steil und hat dadurch sehr viel Kraft. Da kommt richtig viel Energie quasi rein zu uns. Und durch den Treibhauseffekt bleibt diese Wärme alle drin und kann gar nicht mehr raus. Und deswegen ist es eigentlich so 16, 17 Uhr nur richtig heiß. Aber die Sonneneinstrahlung ist gar nicht mehr so gefährlich wie zum Beispiel um 12 Uhr mittags. Also das spiegelt der UV-Index wider. Das heißt nicht, je heißer es draußen ist, desto mehr Sonnencreme muss ich verwenden. Nee, es sagt mir aus, so je stärker die Sonneneinstrahlung ist, desto besser muss ich mich vor der Sonne schützen. Genau, da kann man mal gut reinschauen, zum Beispiel, wo es auch nur sehr relevant ist in den Bergen. Also gerade jetzt zum Beispiel beim Skifahren, also die Sonneneinstrahlung, der Wert, der wird immer schlimmer, je höher man quasi geht. Wenn man jetzt auf 2.000, 3.000 Meter Skifahren geht oder auch wandern im Sommer, dann wird die Sonneneinstrahlung richtig hoch und dann steigt auch der UV-Index stark an. Und da lohnt es sich wirklich nochmal nachzuschauen und sich dann auch auf jeden Fall einzucremen, weil sowieso ist man da über 3 beim UV-Index.
Wie unterstützt ihr denn jetzt Betroffene oder die Gesellschaft, die schon an Problemen, die Krebs auslösen, leiden?
Die Krebsligen, die haben ganz viele Kampagnen immer. Das ist also zum Beispiel die Krebsliga in Bern, die hat auch so ein Krebstelefon beispielsweise. Also wenn da Leute schon von Krebs betroffen sind, dann kann man da anrufen und sich helfen lassen. Man hat ja auch dann, also was mit dem Krebs ja auch kommt, sind ganz viele Erkrankungen, auch sowohl psychisch als auch physische Nebenwirkungen. Und da hat jemand einfach dann ein offenes Ohr zum Beispiel dafür. Das sind dann solche Angebote, die es quasi für Leute gibt, die dann schon von Krebs betroffen sind. Auch zum Beispiel ganz viel Infomaterial. Und das gibt es genauso von der Deutschen Krebsgesellschaft, wo natürlich auch ein großes Augenmerk drauf gelegt wird, ist auf Präventionsarbeit. Und da ist es einfach so, durch Kampagnen wird dann einfach versucht, quasi da Präventionsmaßnahmen voranzutreiben und vor allem auch dann durch die Lobbyarbeit, die dann zum Beispiel gegen die Tabakindustrie und Alkoholindustrie gerichtet ist, wird versucht, quasi zum Beispiel die Steuern für Zigaretten zu erhöhen oder die Steuern für Alkohol zu erhöhen oder zum Beispiel das Alter zu erhöhen, ab dem Alkohol gekauft werden kann oder Zigaretten. Und so quasi auch ja dem Krebs vorzubeugen, weil Leute weniger Zugang zu Alkohol und Tabak beispielsweise haben. Das sind natürlich dann alles Aktionen, die kriegen wir gar nicht so mit. Das passiert alles im Hintergrund und vor allem diese Lobbyarbeit auf EU-Ebene ist natürlich für uns total intransparent, wenn man sich jetzt nicht direkt damit befasst. Aber da läuft auf jeden Fall sehr viel. Ich kann nur so viel sagen, es ist ziemlich schwierig gegen die große Industrie da anzukommen. Da sind sehr viele wirtschaftliche Interessen dahinter. Aktuelles Beispiel wäre jetzt auch zum Beispiel wieder die Vapes, wie die es irgendwie auch doch geschafft haben, jetzt so den Markt zu überrollen, obwohl absolut unklar ist, was das für die Gesundheit bedeutet und ja auch sicher mal nicht gesundheitsfördernd ist. Das ist ja auch schon mal ganz klar.
Was wäre denn jetzt so ein aktuelles Projekt, an dem du gerade arbeitest? Weil, wie du gerade gesagt hast, hier wird auch auf EU-Ebene gearbeitet. Aber du befasst dich ja mit Sicherheit mit etwas kleineren Projekten, lokaleren Projekten bei dir in der Schweiz, in Bern. Könntest du mir da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, klar, gern. Also ich muss sagen, für mich, ich finde die Lobbyarbeit sehr frustrierend und ich habe gleich von Anfang an gesagt, dass ich da mich politisch nicht engagieren will. Ich bin dann eher, ja, bleib dem ein bisschen treu als Apothekerin, so wirklich mit den Menschen selber zu arbeiten. Und ich habe deswegen ja, mit ein paar anderen Leuten, also mit ein paar Peers, ein paar anderen Youth Ambassadors, haben wir eine Working Group gebildet. Und das ist quasi eine Education Working Group. Und es geht darum, in der Schule Teenager ja, aufzuklären über bestimmte Themen, die Krebs verursachen können. Und das ist ein ganz tolles Team. Also es ist eine aus Belgien, aus Portugal und eine aus Malta dabei. Und wir haben jetzt im ersten halben Jahr von 2024 an einem Workshop gearbeitet, den wir dann so präsentieren können. Und den habe ich jetzt sogar schon dann in der Schule durchführen können oder sogar in zwei. Und da geht es ums Thema Sonnenschutz. Das Thema Sonnenschutz ist nur ganz speziell eigentlich sehr spezifisch für Krebs liegen, weil man muss sich überlegen, es gibt ganz viele andere Organisationen, zum Beispiel Lungenliegen, die beschäftigen sich schon mit dem Thema Rauchen. Oder dann gibt es ganz viele ja, Suchtpräventionsstellen, die eigentlich Alkohol, also sich dem Thema Alkohol schon annehmen. Und Sonnenschutz ist so ein Thema, das ja, macht eigentlich sonst niemand. Und deswegen ist es auch sehr relevant, dass sich irgendjemand drum kümmert. Und deswegen macht da auch die Krebsliga immer recht viel zu dem Thema. Und deswegen haben auch wir uns gedacht, ach, wir nehmen uns dem Thema mal an. Und da haben wir so einen Workshop entwickelt für ja, Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren, um ihnen einfach das Thema näher zu bringen. Und ich bin aus ja, meinem früheren Ehrenamt bei der European Pharmaceutical Students Association auch ausgebildet als Soft Skills Trainerin und so Facilitatorin und Workshop-Leiterin. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bringe da jetzt einfach mein ganzes Wissen mal mit und gestalte so einen Workshop für Jugendliche, damit es auch möglichst ansprechend ist. Und das ist wirklich eine super Sache. Es macht sehr viel Spaß. Habe ich auch sehr viel positives Feedback schon mitbekommen oder ja, einfach bekommen. Und da geht es darum, dass man erst einfach mal mit der Klasse drüber redet, was ist eigentlich Sonnenschutz? Was brauche ich? In Schatten gehen, zwischen 11 und 15 Uhr eben Kleidung tragen und in den Bergen vor allem aufpassen. Was ist der UV-Index? Also solche Hard Facts mehr und dann mehr darüber zu reden, warum schützen wir uns eigentlich nicht vor der Sonne? Also eigentlich weiß es ja doch schon irgendwie jeder, dass man Sonnencreme brauchen soll und dass es ja eigentlich auch schon wehtut, einen Sonnenbrand zu haben. Aber irgendwie passiert es halt immer wieder. Und da reden wir dann auch drüber und da kommen ganz viele Sachen. Also, ja, vergessen, die Sonnencreme einzupacken oder es ist einfach so unangenehm, Sonnencreme überhaupt aufzutragen, vor allem am Strand zum Beispiel. Solche Sachen und danach machen wir eine Posterkampagne. Und da wird es dann richtig kreativ in der Klasse. Da teile ich dann die Leute in verschiedene Gruppen ein und dann dürfen sie einfach mal basteln. Sie haben dann verschiedene Materialien auch zur Verfügung und dann müssen sie einfach zu einem Thema, zum Beispiel, oh, ich vergesse immer meine Sonnencreme, einen Poster quasi gestalten, das andere dann motiviert oder das den anderen zeigt, wie können sie dem entgegenkommen. Zum Beispiel, hab einfach immer eine Sonnencreme eh schon an der Schultasche dabei. Und da basteln sie quasi ein buntes Plakat, stellen sich das dann gegenseitig vor und hängen das im Idealfall dann auch noch sogar im Klassenzimmer auf.
Was sind denn dabei jetzt die größten Herausforderungen? Also du gehst jetzt als einzelne Person in eine Schule und erklärst es, sagen wir jetzt mal, 25 Kindern. Was ergibt sich jetzt für dich hier für eine Herausforderung, wenn man wieder den Blick etwas aufs Größere setzen möchte?
Du hast da, genau, ich glaube, ich weiß genau, worauf du raus willst und ja, es ist auf jeden Fall die Zeit. Und genau, ich bin halt eine einzelne Person und ich gehe dann zu Kindern und ja, in den Klassen, wo ich jetzt war, waren es einmal 14 und einmal 15 SchülerInnen. Und da muss man natürlich schon sagen, der Zeitaufwand, um dann quasi insgesamt vielleicht ja, 29 SchülerInnen jetzt was über Sonnenschutz erklärt zu haben, ist halt schon doch sehr groß. Und die Frage ist ja dann auch, wie viel hat es wirklich gebracht? Genau, das ist natürlich eine Frage, die beschäftigt mich auch schon sehr. Ich bin da auch mit der Krebsliga Schweiz im Austausch. Wir ja, arbeiten zusammen und haben auch schon überlegt, eben wie können wir den Impact eigentlich erweitern. Und da gibt es dann verschiedene Ideen im Raum. Also beispielsweise gibt es ja jetzt den Workshop, der ist ja schon ausgearbeitet. Das war eigentlich die Riesenarbeit jetzt schon in diesem Jahr. Und man könnte quasi Studierende von der pädagogischen Hochschule diesen Workshop eigentlich beibringen, damit die ihn dann wiederum an Schulen präsentieren können. Also dann hat man quasi so ein Multiplikatorprinzip. Ich diene dann nur noch als die Person, die den Workshop quasi an die Leute bringt. Und dann halten andere Menschen, andere ja, angehende LehrerInnen diesen Workshop für andere SchülerInnen. Genau, da wäre natürlich super, dass ja, die Reichweite sehr vergrößert werden kann. Da bin ich mal gespannt, wo das noch hinführt. Das sind wir jetzt gerade noch in der Abklärung. Es ist ja auch alles nur ein recht junges Projekt. Aber ja, das ja, Zeit ist auf jeden Fall ein ja, sehr großes Problem, würde ich mal sagen. Genau, und dann ist es halt auch noch ja, schade, dass man vielleicht auch manchmal gar nicht so viel Impact hat, weil Menschen sind halt leider einfach manchmal faul. Das, ja, wir haben dann einfach keine Lust, uns einzucremen beispielsweise oder auf Alkohol zu verzichten, weil es ist einfach so viel leichter, dem immer nachzugeben. Das ist auch sehr ja, psychologisch. Es gibt dann auch eben Leute, die haben sich mit Prävention beschäftigt. Also meine Kolleginnen von den Youth Ambassadors haben ein paar einfach Public Health studiert und da habe ich auch schon viel mit ihnen drüber geredet. Es interessiert leider Menschen nicht so viel, was in 50 Jahren passiert, wenn sie heute Alkohol trinken. Und das ist einfach ein Fakt, den kann man nicht ändern und deswegen muss man einfach, ist es so schwierig, auch Präventionsarbeit zu leisten. Es gibt ein anderes Modell, das sagt, man braucht als Mensch 7 Impulse, um irgendwas zu verändern. Das heißt, ich bin jetzt ein Impuls, wenn ich da in die Schule gehe und einen Workshop halte, dass sie sich bitte vor der Sonne schützen sollen. Dann sehen sie vielleicht nur irgendwo ein Plakat, dann sagt es die Mama oder der Papa mal noch. Aber man braucht einfach 7 Impulse insgesamt, dass irgendwas mal passiert. Und das irgendwie zu wissen, ist schon manchmal auch frustrierend und eine Herausforderung, dann trotzdem irgendwie weiterzumachen, weil man vielleicht einfach so wenig erreicht hat doch.
Da würde ich aber dazu sagen, dass man in der Vergangenheit viele Dinge als langsame Wandlung gesehen hat. Gerade das Rauchen war vor 50 Jahren, vor 30 Jahren noch sehr beliebt und wurde als sehr gesund angesehen. Aber irgendjemand muss irgendwann mal anfangen, eben zu erklären und aufzuklären, dass zum Beispiel Sonne ein sehr großer Risikofaktor für unsere Gesundheit ist. Jetzt möchte ich mal noch ein bisschen für die Relevanz für junge Menschen hier reinbringen. Also warum ist die Arbeit jetzt bei der European Cancer League auch für junge Menschen wie Studierende besonders wichtig?
Es ist eben so, dass die Youth Ambassador zwischen 18 und 35 Jahre alt sind. Einige davon studieren auf jeden Fall auch noch. Und ich habe es ja vorher auch schon erklärt, warum gibt es dieses Youth Ambassador-Konzept? Das ist genau der Gedanke, dass viele Leute einfach mit den schlechten Verhaltensweisen, die zu Krebs führen, nachher im jugendlichen Alter anfangen. Und da ist einfach die Gap, also dieser Altersunterschied zwischen Jugendlichen und irgendwie ja, 40, 50-Jährigen so groß, die hören da gar nicht zu, die wollen gar nicht zuhören. Von dir lasse ich mir eh nichts sagen. Und da ist einfach genau das Konzept, ja, wir haben noch einen engeren Draht einfach. Man ist vielleicht nur so 10, 15 Jahre älter als die Leute, die es betrifft. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass es Leute gibt, die sich engagieren und da einfach diesen Spirit so ein bisschen bei den Jugendlichen rüberbringen können. Also ich merke das schon auch, dass ich da in der Schule einfach ein anderes Auftreten dann habe. Ich kann anders mit diesen ja, SchülerInnen connecten und mache dann ja auch was Cooles. Also ich habe dann irgendwie Süßigkeiten dabei und dann gibt es eine Quizshow und Poster malen. Das dürfen sie ja vielleicht sonst in der Form gar nicht so oft. Und da hat man einfach nur ja, vielleicht eine andere Energie, einen anderen, schauen einen anders an. Man darf die Person duzen und darum habe ich das Gefühl, dass das schon ein sehr gutes Konzept ist und warum es auch deswegen wichtig ist, dass junge Menschen daran mitmachen und sich auch engagieren.
Was für Möglichkeiten haben denn jetzt hier die Zuhörer, die meisten studieren noch oder junge Menschen, die jetzt vielleicht einen anderen Weg als das Studium eingeschlagen haben? Wie können die sich denn jetzt bei euch engagieren? Gibt es einen einfachen Weg, was jemand machen kann, und gibt es vielleicht auch einen Weg, wie man wirklich dann auch in die European Cancer League aktiv beitreten kann oder unterstützen kann?
Genau, also grundsätzlich ist es so, dass sich jeder als Youth Ambassador bewerben kann. Und es hilft natürlich schon, sich irgendwie schon mal in seinem Leben mit so Krankheit oder einfach was so mehr Sozialem befasst zu haben. Also einfach eine Motivation, warum möchte ich für die European Cancer League arbeiten? Da schauen die natürlich schon drauf und man muss auch schon sagen, es gibt viele, die eben im Gesundheitsbereich irgendwie studieren. Aber grundsätzlich ist halt ein technisches Studium beispielsweise jetzt gar kein Ausschlusskriterium. Das Wichtigste ist, sich zu engagieren und eine Motivation zu haben. Und Motivation kann ja ganz unterschiedlich sein. Also insofern, das ja, ist jedem offen und es gibt immer wieder quasi Open Calls. Der letzte war jetzt im Juli oder August. Und man sucht eigentlich jedes Jahr immer wieder Youth Ambassadors. Da findet man auch immer auf der Seite von der European Cancer League die Ausschreibung und da kann man sich dann immer drauf bewerben. Und ansonsten ist es auch noch so, dass oft ja auch Freiwillige gesucht werden, gerade für so Kampagnen. Also da kann man auch immer wieder die Augen offen halten. Ich weiß zum Beispiel jetzt die Krebsliga Bern, die hat dann für ihr Event auch Freiwillige gesucht, weil das ist immer das Problem an der Prävention, da ist einfach kein Geld dahinter. Deswegen, ich könnte ja auch einfach sagen, ah, mit meinem Workshop, ich stelle jetzt einfach 10 Leute an, die das machen in der Schweiz, aber so leicht ist das halt leider nicht. Und das ist eigentlich immer dann die Sache, ja, gibt es ehrenamtliche Leute, die das machen. Und wenn man da so ein bisschen die Augen offen hält, dann findet man da bestimmt auch immer wieder Möglichkeiten, aktiv zu werden.
Viele von diesen Informationen werde ich dann auch noch in den Shownotes hinterlegen. Das heißt, da hat man auch dann noch eine große Auswahl an Links und Webseiten, wo man sich das mal anschauen kann. Hast du Tipps, wie man selbst im Alltag zur Krebsvorsorge beitragen kann?
Genau, wie kurz vorher schon mal erwähnt, es gibt den European Code Against Cancer. Und da sind 12 Sachen aufgelistet, die man tun kann, persönlich, um ja, sein Risiko an einer Krebserkrankung zu erkranken reduzieren kann. Und da ist zum Beispiel das erste, oder ein, also ja, ist nicht rauchen. Genau, also der größte Risikofaktor für Krebs ist tatsächlich der ja, Tabakkonsum. Dann auf jeden Fall, ja, nicht passiv, also das Problem ist auch dann passiv rauchen. Also mit Rauchen schadet man nicht nur sich selber, sondern auch leider den Leuten in seinem Umfeld. Dann Alkoholverzicht, ja, oder vermeiden, Alkohol zu trinken, so ist es ja formuliert. Dann auf jeden Fall Sonnenschutz verwenden, da habe ich jetzt ja auch schon länger drüber geredet vorher. Dann ist noch ein weiterer Punkt, dass man auf rotes Fleisch bzw. verarbeitetes Fleisch, zum Beispiel Wurst, verzichtet auch. Das erhöht auch das Risiko für Krebs. Allgemein soll man sich gesund ernähren, ballaststoffreich beispielsweise und dann auch sich ausreichend bewegen und auf ein gesundes Gewicht achten.
Vielleicht wenn Sie Fleischesser kurz, was wäre denn Fleisch, was man aus einer Krebsvorsorgesicht am ehesten dann noch empfehlen kann, wenn man hierauf nicht ganz verzichten will?
Das wäre dann quasi weißes Fleisch, also auf jeden Fall kein Rindfleisch und auf jeden Fall auch nicht verarbeitet. Also Wurst, Leberkäse, diese ganzen Sachen, das ist quasi schlecht. Man könnte vielleicht Hähnchenfleisch als besser dann einstufen, ja.
Zum Abschluss noch zwei schnellere Fragen. Die eine wäre für dich persönlich, was war denn der schönste Moment oder dein wichtigstes Erlebnis bei der European Cancer League, das du jetzt für dich erlebt hast?
Genau, da komme ich nochmal zurück auf mein Erlebnis an der Schule oder an beiden Schulen. Und ich habe jetzt vorher ja den Workshop schon ein bisschen angeschnitten, was ich da mache, aber ich habe den Anfang ein bisschen weggelassen. Und zwar ist es da so, dass ich erstmal ein Scaling mache. Also die SchülerInnen dürfen sich mal aufstellen, wie wichtig sie Fragen bewerten. Also da frage ich zum Beispiel, wie wichtig ist dir Sonnenschutz? Und dann gibt es so eine imaginäre Skala im Klassenraum und dann sollen sie sich von 1 bis 10 einmal einordnen. Und die Frage stelle ich, bevor wir einen Theorieteil machen und nachdem wir einen Theorieteil gemacht haben. Und vor dem Theorieteil gibt es vor allem auch immer so coole Jungs irgendwie in der Klasse, die setzen sich dann demonstrativ zur 1 und dann so wie so eine Gruppe und Sonnenschutz braucht man sowieso nicht. Und auch in der anderen Klasse gab es einfach so 5, 6 Jungs, die einfach gefunden haben, nee, also wir bleiben bei der Mitte, höher als die 5 gehen wir sicher nicht. Dann haben wir den ganzen Theorieteil gemacht und dass es eben Krebs auslöst und dass es gefährlich ist und dass Leute sterben können davon. Und dann habe ich die Frage danach nochmal gestellt und ich habe es wirklich geschafft, die Leute von der 1 wegzubringen. Also die coolen Jungs aus der ersten Klasse, die waren dann wirklich bei einer 5 gestanden. Das hat mich schon mega gefreut. Und bei der anderen Klasse war einfach das Bild, alle standen bei der 10. Und die haben ja alle gar keinen Platz quasi bei der 10 zu stehen. Da haben sie sich so hintereinander wie so im Gänsemarsch aufgereiht und haben alle gefunden, oh, das ist so wichtig. Und das hat mich richtig gefreut in dem Moment. Und ich habe so richtig gesehen, warum ich gerade hier bin, warum ich das mache. Und es hat mich richtig inspiriert nochmal.
Ja, ein sehr schönes Erlebnis. Und gerade bei Ehrenamt ist es auch, glaube ich, sowas, um was es da geht. Die letzte Frage wäre jetzt, was möchtest du denn unseren Hörerinnen und Hörern jetzt abschließend noch mit auf den Weg geben?
Genau, ich würde gerne zwei Dinge mitgeben, weil ich bin vorher noch gar nicht ganz fertig geworden mit meinen Tipps zur Krebsvorsorge. Und genau, da habe ich ja beim Fleischkonsum aufgehört und ich will noch eine Sache nämlich anbringen und zwar nehmt teil bei diesen Krebs-Screenings. Das ist für Frauen, die Vorsorge zum Gebärmutterhalskrebs und zur Brustkrebsvorsorge. Also bei Frauen wird quasi auch schon im jungen Alter, ab 20, der Pap-Abstrich gemacht. Also das ist quasi ein Abstrich vom Gebärmutterhals, um zu sehen, ob sich da Krebszellen schon gebildet haben. Und das wird sogar einmal im Jahr von der Krankenkasse bezahlt in Deutschland. Und das andere ist einfach, dass die Brust auch noch abgetastet wird und da geschaut wird, ob irgendwie Knoten sich gebildet haben, die nachher zu Brustkrebs führen können. Dann, ab 50 ist dann die Darmkrebsvorsorge relevant und das ist sowohl dann bei Männern als auch bei Frauen relevant. Das ist ganz wichtig. Man spürt das einfach nicht und man muss das einfach machen. Das ist unangenehm, weil das ist eine Koloskopie, also eine Darmspiegelung. Und da muss man einfach durch, um einfach sicher zu sein, dass man keinen Krebs hat. Ihr seid vielleicht selber nicht so alt, die Hörer und Hörerinnen, aber weist doch eure Eltern und Verwandten, ältere Personen in eurem Umfeld darauf hin, dass sie das auf jeden Fall wahrnehmen sollen. Es ist super, super wichtig. Ansonsten, würde ich gerne nur mitgeben, ich kann euch auch nur ans Herz legen, euch ehrenamtlich zu engagieren. Ich mache das, seitdem ich jetzt 18 bin und es gibt mir richtig, richtig viel zurück. Also ich bin jetzt 28, das heißt, ich bin seit 10 Jahren einfach sehr aktiv ehrenamtlich unterwegs. Ich habe schon ganz, ganz viele tolle Menschen dadurch treffen können. Ich war eben europäisch aktiv und habe jetzt irgendwie in ganz vielen Ländern Freundinnen, die ich immer wieder besuchen kann, die ich immer wieder mal sehe, mit denen ich im Kontakt bin, von denen ich viel lernen kann, auch einen kulturellen Austausch habe und gleichzeitig auch so ganz europäisch vernetzt bin. Da kommen immer ganz viele Ideen einfach rein. Ah, was können wir für eine Kampagne für Sonnenschutz machen? Was gibt es schon in anderen Ländern? Was können wir vielleicht in der Schweiz oder eben in Deutschland auch selber implementieren? Und das Netzwerk finde ich unglaublich spannend und bereichernd. Und einfach auch für die persönliche Weiterentwicklung habe ich schon sehr, sehr viel dadurch gelernt und werde deswegen auch sicher nicht aufhören, mich ehrenamtlich zu engagieren.
Sehr schöne Abschlussworte. Vielen Dank, Caroline, für die sehr spannenden Informationen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören bei unseren Hörerinnen und Hörern und hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Und wir hören uns dann beim nächsten Podcast.
Dankeschön. Tschüss.